aus Jakarta, Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Präsentiert Ihnen die Nachrichten, aktuelle Informationen und ein Unterhaltungsprogramm aus Indonesien. Jeden Tag können Sie unsere Sendungen über die Frequenz der Kurzwelle 3325 und 4755 kHz hören oder über die Website www.voinews.id und die RRI Digital Anwendung darauf zugreifen. Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. From Indonesia to the world. Voice of Indonesia in Deutscher Sprache. Hallo, liebe Zuhörer, wie geht es Ihnen? Ich freue mich darüber, Sie heute in 60 kommenden Minuten zu begleiten. Einige Programme werden wir Ihnen präsentieren. Das Programm beginnt mit den Nachrichten. Danach folgen der Kommentar und andere leichte Informationen sowie Unterhaltungsmusikprogramm der indonesischen Lieder. Nun hören Sie die Nachrichten. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, auf der Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German-Hören. Here is Voice of Indonesia in Jakarta mit den Nachrichten. Sie hören zunächst die Schlagzeilen. Präsident Jokowi weite vier Abschnitte der Mautstraße Sikli Banda Aceh ein. Der Nationalpark Mutis Timau in Ostnusa Tenggara wurde zum 56. Nationalpark in Indonesien erklärt. Die Paralympics sind offiziell geschlossen. Indonesien belegte den 50. Platz. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei bot der afrikanischen Delegation Schulungen zum Tilapia- und Welsanbau an. BMKG konzentriert sich auf die Entwicklung lokaler Technologie, um der Bedrohung durch den Megatrust-Tsunami zu begegnen. Indonesien fördert eine verstärkte Handelskooperation mit Vietnam. Nun hören Sie die Nachrichten in Einzelnen. Indonesiens Präsident Joko Widodo weihte am Montag, den 9. September, vier Abschnitte der Mautstraße Sikli Banda Aceh ein. Dabei handelt es sich um die Abschnitt 2, Soliman Janto, die Abschnitt 3, Janto Indrapuri und die Abschnitt 5, Blang Bintang Kuto Baro und die Abschnitt 6, Kuta Baro, Baitu Salam. Diese 35 Kilometer lange Mautstraße wurde seit 2019 mit Gesamtkosten von 13,5 Billionen Rupiah gebaut. In seiner Rede bei der Einweihung betonte Präsident Joko Widodo die Bedeutung der Infrastruktur zur Verbesserung der Konnektivität auf der Insel Sumatra. Der Präsident ist auch optimistisch, dass diese Infrastruktur neue Wirtschaftswachstumspunkte schaffen, Klein- und Kleinstunternehmen ausbauen und die Wirtschaft in der Provinz Nanggroe, Aceh Darussalam wiederbeleben wird. Die Ministerin für Umwelt und Forstwirtschaft, Siti Nurbaya, hat den Nationalpark Mutis Timau in der Provinz Ostnusa Tenggara zum 56. Nationalpark in Indonesien erklärt. Diese Erklärung wurde am Sonntag online von den Pasar auf Bali aus und per Telefonkonferenz mit Ostnusa Tenggara abgegeben. Ministerin Siti Nurbaya erklärte, der Mutis Timau Nationalpark fungiere nicht nur als die Lunge von Ostnusa Tenggara. Dieser Nationalpark sei auch ein wichtiges Symbol für die Bemühungen, die biologische Vielfalt auf nachhaltige und verantwortungsvolle Weise für zukünftige Generationen zu schützen, zu bewahren und zu nutzen. Der Mutis Timau Nationalpark spiele auch eine entscheidende Rolle für die lokalen Gemeinschaften. Ministerin Siti fügte hinzu, bei der Bewältigung von drei globalen Umweltkrisen, Klimawandel, Umweltverschmutzung und Bedrohungen der Artenvielfalt verstärke Indonesien weiterhin seine Bemühungen zum Schutz der Umwelt und der biologischen natürlichen Ressourcen im Einklang mit der globalen Verpflichtung um die Vision 2050 Leben im Einklang mit der Natur zu erreichen. Das indonesische Kontingent belegte am Ende der Paralympics den 50. Platz der offiziellen Medaillenliste für die Paralympics 2024 in Paris. Zitiert von Antara am Montag, den 9. September, errang Indonesien dabei eine Goldmedaille, 8 Silbermedaillen und 5 Bronzemedaillen. Tony Estake, der Leiter des Paralympics-Organisators von Paris 2024, sagte, sowohl die Paralympics als auch die Olympischen Spiele hätten einen historischen Sommer geschaffen. Die Paralympics endeten am Sonntag, den 8. September, mit einer großen, musikbetonten Party. Mehr als 4.400 Athleten aus 168 Paralympics-Delegationen feierten trotz anhaltendem Regen. Die nächsten Paralympics werden 2028 in Los Angeles stattfinden. Bei der offiziellen Übergabe überreichte die Bürgermeisterin von Paris, Anne Hidalgo, die paralympische Flagge an den Präsidenten des Internationalen Paralympischen Komitees, Andrew Parsons, der sie dann an die Bürgermeisterin von Los Angeles, Karen Bass, übergab. Das Ministerium für Maritime Angelegenheiten und Fischerei bot Delegierten aus 10 Ländern der afrikanischen Region Schulungen zum Anbau von Tilapia und Wels an. Der Leiter der Agentur für Personalerweiterung und Personalentwicklung des indonesischen See- und Fischereiministeriums, Inyoman Radiarta in Bandung auf Bali, sagte am Montag, dass die Wahl der Fischzucht auf den eigenen Wünschen der Delegationen beruhte. Die 10 afrikanischen Länder, die an der internationalen Schulung teilnahmen, waren Angola, Burundi, Äthiopien, Libyen, Madagaskar, Malawi, Mosambik, Namibia, Nigeria und Tansania, die jeweils 2 Delegierte entsandten. Radiarta sagte, diese internationale Schulung findet vom 9. bis 14. September 2024 mit dem Konzept des theoretischen Lernens in Innenräumen und Feldbesuchen an 3 Standorten auf Bali statt. Radiarta sagte, die Aquakultur leistet einen großen Beitrag zur afrikanischen Wirtschaft. Dieser Sektor ist eng mit der Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit sowie den Lebensgrundlagen der Fischergemeinden in Afrika verbunden. Die Agentur für Meteorologie, Klimatologie und Geophysik, BMKG, betonte, wie wichtig es ist, lokale Technologien zu entwickeln, um der Bedrohung durch Tsunamis in der Zukunft zu begegnen. Wie das aktuelle Tsunami-Frühwarnsystem, das sich zunehmend auf die Megatrust-Bedrohung konzentriert, die Leiterin von BMKG, Dwi Korita Karnawati, sagte in ihrer Presseerklärung am Montag, dass die Entwicklung des Rot-Weiß-Verarbeitungssystems im Vergleich zu vor 20 Jahren wie in Banda Aceh große Fortschritte gemacht habe. Dieses System ist nicht nur auf den Umgang mit Megatrust-Tsunamis, sondern auch auf verschiedene andere Arten von Tsunamis vorbereitet. Dwi Korita hofft, dass diese Entwicklung die technologische Unabhängigkeit im indonesischen Tsunami-Frühwarnsystem unterstützen kann. Dwi Korita fügte hinzu, dass BMKG derzeit zusammen mit verschiedenen Universitäten in Indonesien ein System zur Verarbeitung von Tsunamis und Erdbeben entwickelt. Dieses System wurde vollständig von indonesischen Experten durchgeführt. Es besteht die Hoffnung, dass es in Zukunft unabhängiger wird und nicht auf ausländische Technologie angewiesen. Indonesian further unless this 1976 Vietnam Mission National Fire Attacks am Montagabend in Jakarta eine verstärkte Handels- und Investitionskooperation mit Vietnam. Dies wurde vom Minister für Energie und Bodenschätze Bahlil Lahadalia übermittelt, der durch den Leiter der Personalentwicklungsagentur Prahoro Nur Cahyo vertreten wurde. Bahlil Lahadalia begann seine Botschaft mit der Hervorhebung des Besuchs von Präsident Joko Widodo in Vietnam Anfang dieses Jahres. Laut Bahlil gibt der Besuch den beiden Ländern den Anstoß, die bilateralen Beziehungen aggressiver zu verbessern und die praktische Zusammenarbeit in strategischen Bereichen zu fördern. Er betonte, dass die beiden Länder als Freunde und Nachbarn zusammenarbeiten müssen, um die Vision beider Länder zu verwirklichen. Bis 2045 zu Ländern mit hohem Einkommen zu werden. Bahlil sagte weiter, dass Indonesien und Vietnam einen Aktionsplan zur Umsetzung der strategischen Partnerschaft 2024 bis 2028 als Leitfaden für die Intensivierung der Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen fertigstellen würden. Liebe Zuhörer der Voice of Indonesia, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 17.085 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 18.198 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 15.459 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist wolkig bei einer Temperatur von 26 bis 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 81 bis 92%. Das waren die Nachrichten der Voice of Indonesia in Jakarta.
Indonesia, jangan kita, si ku tak selalu sama.
Komentar hat beide das Thema nun uns 70 Jahre des Indonesischen Staatsrundfunks Radio Republik Indonesien RRI. Dank des Fortsets ihre Zeit können die Menschen miteinander kommunizieren. Zunächst in eine Richtung, mittlerweile aber in zwei Richtungen oder sogar mehr. Das Radio wurde ursprünglich als Ergebnis des menschlichen Denkens gegründet, dass die Menschen schnell und umfassend Informationen übermitteln wollte, beginnend mit der weltweiten Verbreitung von Radiosendungen nach dem Ersten Weltkrieg, erreichten die damaligen Kommunikationsinnovationen schließlich auch Indonesien. Vor dem Zweiten Weltkrieg gab es in Indonesien bereits mehrere von Niederländern und Einheimischen gegründete Radiosender. Der Beitritt Japans läutete eine neue Ära des Rundfunks ein. Japan vereinte über mehrere Städte verteilte Radiosender schließlich unter dem Kommando der Regierung Japans Instrumente ihrer Propaganda. Es wird berichtet, dass 8 Städte durch die Gründung von Radiosendern in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit Japans gerückt sind. Die Existenz von Atombomben in 2 japanischen Städten, Hiroshima und Nagasaki, gefolgt von der Kapitulation Japans vor den Alliierten, leitete jedoch ein neues Kapitel in der Existenz der indonesischen Nation ein. Beginnend mit der Proklamation am 17. August 1945 und der geheimen Ausstrahlung verbreitete einer der japanischen Radiomitarbeiter, der ursprünglich Indonesien war, Informationen über die Unabhängigkeit Indonesiens in der ganzen Welt. Zumindest ist dies der Vorläufer von Sendungen in alle Teile der Welt über die Existenz der indonesischen Nation und des Radios in Indonesien. Schließlich trafen sich Vertreter von 8 Rundfunksendern und einigten sich darauf, den Sender Radio Republik Indonesia RRI als Forum und die Verbreitung von Informationen über die Unabhängigkeit und den Kampf gegen die Niederländer an das gesamte indonesische Volk zu gründen. Das Treffen der Führungskräfte am 11. September 1945 wurde als Geburts- und Gründungstag von RRI vereinbart. Zu dieser Zeit war Radio das effektivste Medium, um Nachrichten und Informationen schnell und umfassend in allen Schichten der Gesellschaft zu verbreiten. Obwohl gedruckte Zeitungen entstanden sind, nur begrenzte Werkzeuge und Rohstoffe zur Verfügung stehen und viele Menschen immer noch Analphabeten sind, ist das Radio das wirksamste Mittel, um Informationen in großem Umfang an alle Gemeinden in abgelegenen Gebieten des Landes zu verbreiten. Radio Republik Indonesia war einer der Zeugen des Aufstiegs und Niedergangs der herrschenden Mächte in Indonesien, beginnend mit dem Unabhängigkeitskrieg dem Stutz, der Regimer, der alten und neuen Ordnung bis hin zu Reformen, der immer stärkere Fortschritt der Zeit, hat RRI auch dazu gezwungen, Rundfunksentwicklungen und Innovationen durchzuführen. Mit Multiplattform-Übertragungen sendet RRI jetzt nicht nur mit Audio, sondern auch mit Video. Durch die Konvergenz der Medien enthalten Sendungen heute eine Vielzahl von Nachrichten und Informationen, die immer interessanter und abwechslungsreicher werden. Denn Sendungen sind nicht nur hörbar, sondern über den Cyberspace mit Social Media Accounts oder in Form terrestrischer Frequenzbänder überall lesbar und anschaubar. Denn wenn es sich nicht entsprechend der Zeit wandelt, wird RRI von seinen Zuhörern und Fans im Stich gelassen. Herzlichen Glückwunsch zum 79. Jahrestag von Radio Republik Indonesien. Wir sind alt, müssen aber im Herzen jung bleiben. Man hofft, dass der Geist seiner Gründer immer in jedem Ansager und Arbeiter präsent ist. Einmal in der Luft, immer in der Luft. Das war der Kommentar. Liebe Hörer und Hörer, willkommen zum Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf den 10. September. Wir beginnen Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen an dem Guinea-Bissau und Portugal unabhängig wurde. Guinea-Bissau ist ein Land in Westafrika. Das Land grenzt an Nord-Senegal sowie Süd- und Ost-Guinea. Die Republik Guinea-Bissau wurde am 10. September 1974 offiziell von Portugal unabhängig. Die eigentliche Unabhängigkeit der Republik Guinea-Bissau wurde am 24. September 1973 verkündet. Ihre Unabhängigkeit wurde jedoch erst am 10. September 1974 anerkannt. Wir kommen zum 10. September, an dem die schwedische Außenministerin erstochen wurde. Die schwedische Außenministerin Eva Anna Maria Lindh starb am 10. September 2003, nachdem sie beim Einkaufen im Nordiska Kumpanit Store in Stockholm erstochen worden war. Sie wurde in Brust, Bauch und Arme gestochen und starb einen Tag später nach der Operation. Anna Lindh wurde angeblich von einem Verrückten durch Messerstiche ermordet. Allerdings galt der Mord als seltsam, da mehrere von Annas Leibwächtern während der Messerstecherei verschwanden. Wir beenden Vergangenheit und Gegenwart mit den Ereignissen des Welttages der Suizidprävention. Der Welttag der Suizidprävention wird jedes Jahr am 10. September gefeiert. Diese Warnung zielt darauf ab, das zunehmende Selbstmordproblem in der Welt zu verhindern. Auf der Website von National Today wurde der Welttag der Suizidprävention 2003 von der Internationalen Vereinigung für Suizidprävention IASP ins Leben gerufen. Mit dieser Gedenkfeier musste die IASP das Bewusstsein schärfen, indem sie der Öffentlichkeit erklärt, wie sie die Anzeichen einer Person erkennen kann, die einen Selbstmord plant. Das war Vergangenheit und Gegenwart.
perbedaan yang berarti tak mudah untuk kita lewati. Lintangan silih berganti, engkau masih berdiri, kita masih di sini. Tunjukkan pada dunia arti sahabat. Engkau teman sehati, kita teman sejati. Hadapilah dunia, genggam tanganku.
By uns Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Dieses Mal werden wir Ihnen das Programm Unser Indonesien präsentieren.
Voice of Indonesia.
Liebe Zuhörer, Sie hören nun das Programm Unser Indonesien mit dem Titel Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate diskutieren Möglichkeiten zur Eröffnung von Flugrouten nach Labuan Bajo. Der Verkehrsminister der Republik Indonesien, Budi Karya Sumadi, und der stellvertretende Investitionsminister der Vereinigten Arabischen Emirate, Muhammad Al-Hawi, trafen sich am Montag in Jakarta, um die Möglichkeiten zur Eröffnung von Flugrouten von den Vereinigten Arabischen Emiraten zum internationalen Flughafen Komodo in Labuan Bajo, Ostnusa Tenggara, zu besprechen. Budi sagte, in Labuan Bajo seien verschiedene Infrastrukturen gebaut und entwickelt worden, beispielsweise der internationale Flughafen Komodo. Dieser Flughafen ist das Tor für das Luftverkehr auf der Insel Flores in der Provinz Nusa Tenggara. Erklärte, dass die Infrastrukturentwicklung in den Bemühungen durchgeführt wurde, das Touristenzielen Indonesiens zählen. Unter Berufung auf eine Pressemitteilung des Verkehrsministeriums von Montag hofft Budi, dass die Regierung der Vereinigten Arabischen Emirate eine Anbindung an den Flughafen Komodo entwickeln kann. Dadurch wird Labuan Bajo bekannter und wird von ausländischen Touristen häufiger besucht. Bisher verlief die Zusammenarbeit im Transportsektor zwischen Indonesien und den Vereinigten Arabischen Emiraten gut. Etihad Airways führt bereits Flüge von Abu Dhabi nach Jakarta und Denpasar durch. Dann stimmt Indonesien 11 Punkten für die Umsetzung von inländischem Codes Share zu, wie von den Vereinigten Arabischen Emiraten gefordert. Auf diese Weise wird die Konnektivität von den Vereinigten Arabischen Emiraten nach Indonesien zunehmend offener. Indonesien und die Vereinigten Arabischen Emirate haben im Transportsektor zusammengearbeitet, unter anderem durch Etihad Airways Flüge, die Abu Dhabi-Route nach Jakarta und Denpasar bedienen. Der Verkehrsminister möchte auch die Weiterentwicklung der indonesischen Zusammenarbeit außerhalb des Luftfahrtsektors prüfen. Budi möchte die Vereinigten Arabischen Emiraten einladen, sich an Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur zu beteiligen. Labuan Bajo ist eines von 5 Reisezielen, die als Indonesiens Reiseziel mit höchster Priorität gelten. Diese 5 Reiseziele sind als erstklassige Reiseziele vorbereitet. Dieses Reiseziel ist ein Teil des von der Regierung ins Leben gerufenen Programms 10 neue Balis. Die 5 Ziele mit höchster Priorität sind der Toba See in Nord-Sumatra, Borobudur Temple in Central Java, Mandalika in West Nusa Tenggara, Labuan Bajo in Ost Nusa Tenggara und Mers Tourismus in Likupang in North Sulawesi. Liebe Zuhörer, das war unser Indonesien.
Waktu terus berlalu tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Di dalam hidupku bila aku harus mencintai dan berbagi hati itu hanya denganmu. Namun bila
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German. Liebe Zuhörer, nun werden wir Ihnen das Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir Ihnen über Tourismus und lokale Kultur der indonesischen Bevölkerung berichten, präsentieren.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien. Heute stellen wir Ihnen Ila Bulo, ein typisches Gericht von der Gorontalo-Gemeinschaft, vor. Viel Spaß dabei! Liebe Hörerinnen und Hörer, die Reise nach Gorontalo ist nicht vollständig, wenn Sie eine typische Kulinarik aus Gorontalo, sogenannte Ila Bulo, nicht probieren. Laut dem kulturellen Meister von Gorontalo, Abdul Wahab Lihu, ist eine traditionelle Zeremonie ohne die typischen Spezialitäten von Gorontalo, vor allem Ila Bulo, nicht vollwertig. Denn dieses Gericht ist seit dem 15. Jahrhundert das Lieblingsessen von Königen und Würdenträgern. Ila Bulo heißt in der Gorontalo-Sprache Totomboata, was für ein bedeutet. Die Könige betrachteten Ila Bulo als ein Symbol der Einheit oder auf Gorontalo-Sprache Totomboava, als eine Kombination verabschiedener Elemente, die Frieden hervorbringt. Denn in Ila Bulo werden verschiedene Unterschiede zu einem köstlichen Geschmack vereint. Liebe Zuhörer, Ila Bulo ist ein typisches Gericht von Gorontalo, das aus Innereien wie Leber und Muskelmagen sowie Hühnerhaut besteht. Manchmal werden auch Wachteleier und Rinderfett ergänzt. Die pikanten Gewürze und die Bananenblätter, mit denen der Teig umwickelt wird, bieten Ila Bulo ein unverwechselbares Aroma und einen pikanten, würzigen Geschmack. Die Gemeinschaften in Gorontalo mögen gerne scharfe Gerichte, daher wird Cayenne Pfeffer verwendet. Ila Bulo verwendet in der Regel Sagomehl, sodass es nach dem Kochprozess eine leicht schwarz-braune Farbe aufweist. Der Kochprozess kann mit Kokosnussschalen, Holzkohlen durch Dämpfer und Grillen gemacht werden. Auf den ersten Blick von der länglichen Form des Gerichts und seiner ziemlich dichten Textur, die in die Bananenblätter eingewickelt ist, lässt vermuten, dass es sich um Pepes handelt, die in West Java weit verbreitet sind. Die Bananenblätter, in die der Ila Bulo Teig eingewickelt wird, dienen nicht nur als Umhüllung, sondern verstärken auch das Aroma dieses Gerichts. Liebe Zuhörer, in bestimmten Monaten wie Ramadan-Monat wird Ila Bulo zunehmend als Snack zum Iftar nachgefragt. Das köstliche Aroma von Ila Bulo, das gerade aus dem Ofen gezogen wird, kommt Ihnen sofort in den Sinn, wenn Sie sich dieses Gericht vorstellen. Wenn Sie Ila Bulo als Mitbringsel mitnehmen möchten, machen Sie sich keine Sorgen, dass sich dieses Essen ohne Lagerung im Kühlschrank 2 bis 3 Tage lang halten kann. Liebe Zuhörer, Villa Bulowiat in der Regel mit Reis als Beilage oder Beikost verzehrt. Es kann sogar als Snack am Nachmittag oder am Abend genossen werden. Villa Bulowiat normalerweise zur Begrüßung der Gäste von außerhalb der Region serviert. Die lokale Gemeinschaft mag gegrillte Ilabulo lieber als gedämpfte Ilabulo. Es ist köstlicher, wenn dieses Gericht warm gegessen wird. Eine Portion von Ilabulo kostet üblicherweise 1.000 Rupiah bis 4.000 Rupiah. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war Wunderbares Indonesien. Wir werden uns mit anderen interessanten Themen in der gleichen Zeit und Frequenzen wieder melden. Auf Wiederhören!
hier ist Volker Wildschrey aus Dillingen im Saarland und ich möchte mich herzlich bedanken, dass ich die Gelegenheit habe, heute meine herzlichsten Glückwünsche zum 79. Jahrestag der Sendungen der Stimme Indonesiens zu bekunden. Alles, alles gut und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Sendungen. Und ich freue mich schon auf viele weitere interessante Programme. Und bei dieser Gelegenheit natürlich auch viele Grüße an die anderen Hörer. Alles Gute aus dem Saarland. Euer Volker Wildschrey.
Voice of Indonesia.
Sehr geehrte deutsche Redaktion, sehr geehrte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Stimme Indonesiens und RRI, liebe Nunung, liebe Putschi, liebe Inda, liebe Sri Unun, zum 79. Jahrestag von RRI am 11. September möchte ich euch und Ihnen allen ganz herzlich gratulieren und meine Glückwünsche übermitteln. Mit großer Freude und Dankbarkeit erinnere ich mich noch immer gerne an die beeindruckenden Feierlichkeiten von Ihrem 69. Jahrestag im Jahre 2014 im Hof vor dem Blauen Rundfunkgebäude, an dem ich als Quizgewinner von Wunder Indonesien 2014 teilnehmen durfte und auch einige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von RRI persönlich kennenlernen konnte. Eine besondere Ehre war für mich auch, dass die Direktorin Rosarita Niken Widyastuti sich die Zeit für ein persönliches Gespräch mit mir nahm und mich zum ersten RRI-Monitor der deutschsprachigen Sendungen ernannte. Kaum zu begreifen, dass seither schon 10 Jahre vergangen sind. Ich bedauere sehr, dass die Senderanlage in Simangis nicht erhalten werden konnte und ich auf 9545 kHz deshalb keinen Kurzwellenempfang mehr von RRI habe. Dadurch hat die Stimme Indonesiens alle Hörer ohne einen Internetzugang verloren. Mein Interesse an den deutschsprachigen Sendungen ist weiterhin vorhanden. Regelmäßig sende ich auch weiterhin meine Hörberichte über die Internetübertragung der deutschsprachigen Sendung ein, auch wenn ich nicht nachvollziehen kann, warum diese nicht tagesaktuell, wie noch vor 10 Jahren, seit längerer Zeit erst mit einigen Wochen Verspätung zum Podcast-Abruf bereitgestellt werden. Nochmals herzliche Grüße aus Odenau im Südwesten von Deutschland, Bernd Seiser.
Sie sind noch bei uns, Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurzwelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id/German.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt. Herzlich willkommen zu unserem Programm Musik Regenbogen. Heute spielen wir für Sie ein malaysisches Lied mit dem Titel Nasib Perantau oder auf Deutsch Das Schicksal der Einwanderer, gesungen von Usman Bengkalis. Das Lied Nasib Perantau wurde von M. Hasan komponiert. Dieses Lied erzählt die Geschichte von jemandem, der weit weg in ein anderes Land ausgewandert ist. Er verließ Bengkalis, seine geliebte Heimatstadt, um sein Schicksal zu ändern und hofft, bald in seine Heimatstadt zurückkehren zu können. Als er abends im Ausland war, erinnerte er sich an die Botschaft seiner Mutter, sofort in seine Heimatstadt zurückzukehren. Liebe Musikfreunde, hier ist Usman Bengkalis mit dem malaysischen Lied Nasib Perantau. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung.
Oh, izinkan ku merantau jauh ke negeri seberang, kalaulah untuk nasib dirantau dapat berubah di negeri orang. Layar jauh ke laut dalam, berlayar hingga aduhai sayang hari berhari.
Das war die Sendung in deutscher Sprache. Wir danken Ihnen dafür, dass Sie unsere Sendung hören. Nachdem Sie die Sendung in deutscher Sprache gehört haben, hören Sie nun die Sendung in französischer Sprache. Bleiben Sie bei uns, Voice of Indonesia, aus Indonesien für die Welt, über die Frequenz der Kurswelle 3325 kHz und Livestream www.voinews.id. Liebe Zuhörer, bitte klicken Sie Like und kommentieren Sie in Facebook The Voice of Indonesia aus Indonesien für die Welt, in Instagram voice.of.indonesia, Twitter @voindonesia und E-Mail voi@voinews.id.